Ja, wir haben uns einen ganz unspektakulären Ablauf für heute vorgenommen. Das geht immer abwechselnd. Erst der Chor, dann kommt der Johannes Buckletsch dran, der erzählt was von Hammerbrücke, weil es ja einige gibt, die nicht wissen, wo Hammerbrücke ist. Dann kommt wieder der Chor, dann kommt die Predigt und dann nochmal der Chor. Also ist doch ganz simpel. Also alle, die zum Chor gehören, kommt bitte nach vorne und dann kommt er anschließend, wenn wir das nächste Mal dran sein, einfach so von alleine.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Von dreien in unserer Gemeinde, die Johannes heißen, bin ich einer davon. Und ich möchte also unseren Ort Hammerbrücke als ein Zugezogener uns etwas vorstellen und erlaube mir, ein bisschen damit anzugeben. Ich möchte jetzt mal auf das erste Bild warten. Das Ortseingangsschild, wenn ihr uns besuchen wollt, habt ihr schon viel geschafft bei den vielen Umleitungen, die es bei uns gibt und Straßenreparaturen. Also wenn das Ortseingangsschild Hammerbrücke zu sehen ist, seid ihr schon dicht dran. Ich möchte dann gleich mal, bevor das jetzt hier erscheint, einen Blick in die dunkle Vergangenheit machen. Hammerbrücke. Das beginnt ja schon mit einer gemeinsamen Geschichte von Chemnitz und Hammerbrücke. Hier ist das Ortseingangsschild. Wir werden alle froh sein, wenn wir das wieder sehen heute Abend. Ein Blick in die dunkle Vergangenheit. Das nächste Bild. Das ist meine Orientierung für die Gedanken, die ich jetzt sagen will. Im 11. Jahrhundert, als der Kaiser Friedrich Barbarossa diese kleine Siedlung gegründet hat, die heute Chemnitz heißt, hat er auch in dem Grenzgebiet zwischen Sachsen und Thüringen ein Vögte eingesetzt und Bayern. Vögte eingesetzt für die Landesverteidigung und die Gerichtsbarkeit. Seitdem heißt die Gegend Vogtland, wo wir herkommen. Und diese Historiker haben herausgefunden, dass die Landschaft sehr langweilig war im 11. Jahrhundert. Nur Steine und Gestrüpp. Aber die sich dort niedergelassen haben, die haben dort was gefunden. Manche haben Gold gefunden, manche Zinn, Kupfer, Eisen. Und da begann es, dass diese Ansiedlungsleute Wald angepflanzt haben und kleine Gruben eröffnet haben, um diese Materialien zu fördern. Und die haben dann auch dieses Material verhüttet und verarbeitet durch Hammerwerke. Das waren Handwerksbetriebe, große technische Einrichtungen, die dann das Metall verformt haben. In unserem Ort ist zum Beispiel der Begriff Messinghammer oder Eisenhammer eine reale Ortsbezeichnung. Da weiß jeder Bescheid, bloß die Zugezogenen nicht. Im 16. Jahrhundert begann die Geschichte mit Hammerbrücke. Ich sollte unseren Kindern erklären, wie kommt denn der Name zustande? Und da habe ich mir das so gedacht. Und da haben ein paar Waldarbeiter ein paar Bäume gefällt. Und da flogen einige davon über die Mulde. Und da haben manche gedacht, ach, jetzt haben wir eine Brücke. Aber so einfach war das nicht. Das begann im Jahre 1595, dass ein Hammerwerk im Erzgebirge abgebrannt ist. Und das waren ja die ersten Kapitalisten, die Hammerwerksbesitzer, und die hatten gute Beziehungen. Und da haben sie von einem Fürst dann ein neues Waldrevier zugewiesen bekommen, mit der Auflage, eine Schneidmühle zu errichten. Und das war in der Nähe von Morgenröte-Rautenkranz. Und die Einwohner, die dort gelebt haben, haben nun dieses Waldstück das Hammergut genannt. Das Hammergut. Und jetzt kommt was zum Mitdenken. Wurde eine Brücke gebaut in dieses Hammergut hinein. Und sie nannten das Hammerbrücke. Ja, also das tut gut, wenn ihr so mitmacht. Und die ersten Häuser, die dann neben dieser Hammerbrücke errichtet wurden, hatten die Postanschrift Hammerbrücke, genau. Also jetzt wisst ihr unserem Ort Hammerbrücke. Wir können mal das nächste Bild gucken. Ja, in Hammerbrücke, ich möchte euch mal auf die Sehenswürdigkeiten aufmerksam machen. Ich wusste nicht, dass ihr jetzt schon lacht. Also es ist bestimmt Wald ein ganz markantes Ding, was ihr euch merken sollt. Wie Wald. Hier ist ein Beispiel aus dem Winter. Aber das nächste, Wiese. Wiesen könnt ihr euch auch merken. Das ist ein typisches Bild auch von unserer Landschaft, in der wir wohnen. Mal sehen, was das nächste ist. Wild. Das sind jetzt hier schöne zahme Kühe. Das Bild ist für uns wichtig, weil sie Geschwister unserer Gemeinde gehören. Nächstes Bild, Wasser. Wasser, in unserer Nähe haben wir viel Wasser. Das ist ein Bild vom Vogtlandsee, sehr romantisch. Zum Drumherum laufen. Das nächste Bild. Winter in Hammerbrücke. Diese Dinge fangen alle mit W an, wie wirklich wichtig. Jetzt kommt das nächste Bild. Wir haben also eine große Veranstaltung von vielen in Hammerbrücke. Das Schlittenhunderennen. Im nächsten Bild sehen wir so ein Gespann durch den Wald marschieren. Das nächste Bild. Also ganz so abgeschnitten von der Umwelt sind wir nicht. Wir haben also noch Gleisanschluss, wo in regelmäßigen Abständen eine direkte Verbindung nach Schönheide besteht. Das kann man also mit so einem Fahrzeug als Tourist gern mal machen. Das nächste, das ist also das Flugzeug, wo Sigmund Jähn das Fliegen gelernt hat, der erste Fliegerkosmonaut in unserer Region, ist das also eine Attraktion, das Raumfahrtmuseum. Das ist ein Hochofen, hier wurden, das ist der Nachbau, hier wurden Glocken gegossen, zum Beispiel für die Kathedrale in St. Petersburg oder auch die Glocke in dem Krankenhaus von der Albert Schweitzer in Lambarene. Das ist vielleicht die wichtigste Glocke, an die immer wieder erinnert worden ist. Das nächste, das ist der Schneckenstein ganz in unserer Nähe. Das sieht zwar jetzt ein bisschen bekloppt aus, also im Wirklichen, die haben alle so lange dran rumgeklopft, dass dieses merkwürdige Gebilde daraus entstanden ist. In diesem Stein finden sich Topase, das sind kleine, flächenreiche Kristalle, sehr hart und kostbar. Also wenn man da Glück hat, man klopft da drauf rum, findet man so einen Topasen. Deswegen sieht das so komisch aus. Aber die haben ja extra einen Zaun jetzt drumherum gemacht. Und jeder, der mit Spitzhacke und Hammer und Meißel rumläuft, macht sich verdächtig. Der größte Teil dieses Felsens befindet sich unter der Erde noch. Also es ist noch nicht ganz alle. Und das ist der einzige in Europa. Da gibt es wohl, ich glaube, in Australien noch so einen Felsen. Und die Krone der englischen Königin, da befinden sich einige solcher Topasen in ihrer Krone drin. Und das macht die so wertvoll. Das nächste Bild, das ist quasi unterhalb dieses Topasfelsens ein Bergwerk, das mit Zinnabbau schon sehr früh begonnen hatte. Die da reingucken, die sehen da unten Wasser und das geht 90 Meter tief. Und wenn die nach oben gucken, sehen die Luft und das geht 90 Meter hoch. Also ein Bergwerk ist in unserer Nähe, was man besichtigen kann. Das nächste Bild, ja, die Nähe zur tschechischen Grenze ist nicht weit, 15 Kilometer von Hammerbrücke. Wir haben das ja euch schon mal als Ortsangabe jetzt gesagt. Das ist die Vogtland Arena. Das Auto, was da hinten steht, das sind Polen, die sich gerade für ein Skispringen vorbereiten. Also das kann Sommer und Winter genutzt werden. In dieser kleinen Kapsel da, was ihr ganz oben seht, da kann man auch hochfahren. Und das sehen wir jetzt. Ihr seid gespannt, was man dort sieht. Das nächste Bild. Also wenn man da rausguckt, sieht man Wald. Ein schöner Ausblick. Mal sehen, was als nächstes Bild kommt. Ja, das ist die Muldenberger Talsperre. Die längste Talsperrenmauer in Sachsen, die aus Natursteinen besteht. Aber in Wirklichkeit ist das nur verkleidet mit Natursteinen. Wenn die Talsperre voll ist, dann läuft das über. Das ist also ein seltenes Bild. Und das nächste Bild, die dann unterhalb dieser Talsperre sind, haben dann Stress und Probleme, wie auch unser Gemeindehaus. Hier sind unsere Hauseltern damit beschäftigt, da auch sich gegen Hochwasser vorzubereiten. Ja, das ist ein historisches Bild. Unser Gemeindebau, also der Neubau unserer Gemeinde, ungefähr in dem Zeitraum 1984 bis 1987. So haben die Geschwister begonnen, ein neues Gemeindehaus zu bauen. Die Turbine hat es da vorhin schon genannt. Hier wird also der Neubau in Angriff genommen. Ein wichtiger Hinweis über die Geschwister in Hammerbrücke finden wir ja schon im 1. Chroniker 22 in Vers 15. Dort steht, nicht wenige Arbeiter in Stein und Holz. Das gibt es bei uns viel. Und in Eigenleistung haben wir also unser Gemeindehaus dann errichten können. Das nächste Bild, hier sieht man schon den Dachstuhl von dem Versammlungsraum. Das Wohnhaus ist hier noch nicht fertig. Die ältesten Dokumente unserer Gemeinde finden wir aus dem Jahre 1903. Da wurden den Geschwistern, die sich dort versammelt haben, das verboten, sich zu gemeinsamen Brotbrechen, zum Gebet und zur Besprechung über das Evangelium zu versammeln. Und wir haben auch Dokumente in Falkenstein liegen, wo Geschwister aus unserer Gemeinde eingetragen sind als Dissidenten. Das ist also ein Begriff, weil sie nicht wussten, ob sie nur katholisch oder evangelisch sind. Also wir gucken mal das nächste Bild an. Das habe ich genommen, weil das unsere schöne lutherische Dorfkirche ist in Hammerbrücke. Und weil wir jetzt unter uns sind, wir sind ein bisschen stolz, dass unsere Gemeinde wenige Wochen älter ist als dieses Gebäude. Das nächste Bild, das ist also unser Gemeindehaus, so wie es jetzt da ist, von hinten. Das nächste Bild, das ist schöne Perspektive, wo es auch viele Geschwister in unserer Gemeinde gibt, die das so noch nie gesehen haben. Aber das können Sie sich jetzt mal angucken. Ja, in unserer Gemeinde, das ist hier zum Gottesdienst. Ich will zu diesem Bild sagen, in unserer Gemeinde ist man gern, was die leibliche Anwesenheit betrifft. Und das nächste Bild, auch die Nahrungsaufnahme. Wir essen gern Mittag gemeinsam, mindestens 4-mal im Jahr. Wir haben eine leistungsfähige Küche in unserem Gemeindehaus. Das nächste Bild, essen wir gern. Und kompetente Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass das alles klappt. Ja, wir hatten vor 2 Jahren eine Zeltevangelisation mit Lutz Schäufler, gemeinsam mit den Geschwistern der evangelisch-lutherischen Kirche, der landeskirchlichen Gemeinschaft und auch unserer Schwestergemeinde, die auch in Muldenhammer ist, damit keine Missverständnisse entstehen. Das sind auch Brüder, das sind auch Brüdergemeinde. Wir sagen bloß einfach Schwestergemeinde. Also uns gibt's noch mal. Und wir hatten also gemeinsam mit den Geschwistern eine Zeltevangelisation und wir haben die Absicht, nächstes Jahr nochmal so eine Zeltevangelisation zu machen. Wir beten da drum und bereiten da auch schon vieles dafür vor. Das ist ein Bild vom 6. September. Da haben sich diese Geschwister nicht davon abbringen lassen, trotz Kälte und Regen sich in diesem See taufen zu lassen. Sie waren also fest entschlossen, das zur Ehre Gottes auch zu tun. Und viele Zuschauer, da war noch eine andere Veranstaltung mit in der Nähe, die haben das mit Interesse verfolgt. Manche haben sogar gefilmt das alles. Also das nächste Bild. Hier sieht man, dass es ziemlich geregnet hatte und es war auch kalt. Und hier die feste Entschlossenheit, sich taufen zu lassen, war uns alle auch im Glauben eine Stärkung. Wir freuen uns auch auf eine Taufe in den nächsten Tagen oder Wochen, auf die wir uns noch mal weiterhin vorbereiten können. Das letzte Bild, damit jetzt unsere Geschwister nicht langsam Heimweh bekommen, wollte ich damit jetzt beenden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und möchte mit dieser Werbung das gern verbinden. Wenn ihr mal in welcher Form auch immer die Absicht habt, in diese Richtung zu kommen, besucht Hammerbrücke, ihr seid uns alle herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt hören wir den Chor.
Thank you.
Es ist ja ohnehin erstaunlich zu merken, was so ein Zugereister wie der Johannes Buklitsch, der gar nicht mit Hammerbrücke zu tun hatte, früher alles von uns weiß. Du hast auch uns einiges gelernt. So ist gut. Ja, aber der Chor hat uns ja darauf eingestimmt. Wir wollen uns ums Wort Gottes kümmern heute, um die Worte, die Gott zu uns spricht durch sein Wort. Und gut ist es, wenn wir dann auch mit unseren Worten darauf reagieren. Ich bin auf zwei Bibeltexte gestoßen in den letzten 3-4 Wochen, aus ganz unterschiedlichem Hintergrund. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass diese beiden Bibeltexte zusammengehören. Ich will heute über verschiedene Menschen sprechen und über Aufgaben und über Perspektiven. Die ersten, über die ich reden möchte, das sind die anderen. Keine Angst, das ist also weder der Johannes, der in Hammerbrücke zugereist ist. Das sind auch nicht die Chemnitzer, die wir als die anderen betrachten. Aber wir kommen dann gleich drauf, wer die anderen sind. Dann möchte ich reden über die geringsten Brüder. Das sind freilich auch andere. Wer sind das, die geringsten Brüder? Ich schreibe es mal hierher. Ich merke gerade, ich muss das ein bisschen rumdrehen, dass ihr es auch sehen könnt. Ne? Also, dass ich hier keine Sonntagsschrift habe, das seht ihr, trotz allem ist Sonntag. Das sind also die Personengruppen, um die es geht. Und dann will ich reden, und das passiert dann auch in dieser Reihenfolge, wie ich es hier aufgeschrieben habe, die anderen, die geringsten Brüder, dann will ich reden über Diakonie. Und über Hilfeleistungen. Und zu guter Letzt geht es um Zukunft, um Perspektive und um Ewigkeit. Ich schreibe hier nur Zukunft und Ewigkeit. Wie gesagt, dazu lese ich uns jetzt zwei Bibeltexte, die zunächst gar nicht den Eindruck erwecken, dass sie zusammengehören, aber die doch zusammengehören. Und ich lese die uns jetzt einfach am Stück hintereinander und gehe dann in dieser Reihenfolge vor. Wir schlagen auf das Markus-Evangelium, Kapitel 9. Ich lese die Verse 37 bis 41. Markus 9, Vers 37 bis 41. Dort spricht Jesus zu seinen Jüngern: Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes kam zu ihm und sagte: Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird in meinem Namen, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Und jetzt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, das ist eine der Endzeitreden, die Jesus gehalten hat. Und die lese ich uns jetzt auch einfach so am Stück vor, Matthäus 25, ab Vers 31. Da spricht er: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zur Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Oder wann sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten, zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nichts zu essen, mich durstete und ihr gabt mir nichts zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf, nackt und ihr bekleidetet mich nicht, krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Bis hierher diese beiden Bibeltexte. Reden wir also zuerst mal über die anderen. Und an dieser Stelle denke ich jetzt mal richtig schön Brüdergemeinde intern. Wenn wir an die anderen denken, dann passiert es ja häufig, dass wir aus unserer Perspektive heraus meistens ganz genau wissen, was die anderen nicht ganz so richtig machen. Und wo die anderen so ihre Probleme haben und ihre Grenzen haben. Und wo wir uns Gedanken machen, ob die anderen dann wirklich auch in den Himmel kommen. Da denkt man zunächst mal in unserem eigenen Horizont, also an alles, was evangelisch ist. Dann denkt man an Katholizismus. Dann denkt man auch an Gemeinden oder an Christen, die sich so nennen und die sich irgendwo noch weiter am Rand bewegen, von denen man den Eindruck hat, also die sind wirklich ganz neben der Spur. Und wenn wir jetzt in die große, weite Welt gucken und uns bedenken, dass wir zur sogenannten Westkirche gehören, dass es dann jetzt auch noch die Ostkirche gibt mit ihren Ikonen und mit so verschiedenen Gesten und Gewohnheiten, die wir überhaupt nicht verstehen, dann sind wir sehr schnell dabei zu überlegen, die denn wirklich auf der richtigen Spur sind, die anderen. So ging es den Jüngern auch. Die Jünger waren unterwegs, Johannes und die anderen Jünger. Und dann haben die gesehen, da gibt es jemanden, der Dämonen austreibt. So weit, so gut. Der Dämonen austreibt im Namen Jesu und nicht zu den Jüngern gehörte. Den haben die überhaupt nicht gekannt. Und da haben die also ganz schnell haben wenig Zeit, ich bring's gleich an den Punkt, da haben die ganz schnell Politesse gespielt und haben gesagt, du, lass das sein. Du kannst ja nicht im Namen Jesu reden, wenn du gar nicht rechtgläubig bist. Wenn du an dieser oder jener Stelle gar keine Beziehung zu uns hast oder überhaupt keine Beziehung. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sich schon auch ein Stück gefreut hatten. Wer den gesamten Zusammenhang liest, dieses Textes im Markus-Evangelium, der wird merken, dass kurz vorher davon die Rede war, dass sie überlegt haben, wer ist denn der Größte unter uns? Und deswegen hat Jesus ihnen dann das Kind hingestellt und hat gesagt, das Kind und derjenige, der dem Kind etwas Gutes tut, das sind die Größten. Also die werden sich mit Sicherheit schon gefreut haben. Herr, jetzt kommen wir. Jetzt haben wir hier was Effektives gemacht. Wir haben uns distanziert. Wir haben uns abgesondert. Wir sind weggegangen. Wir haben denen mal richtig gesagt, wie es lang geht. So geht's nicht. Eine verblüffende Antwort. Und ich muss es euch gestehen, ich verstehe diese Antwort, die Jesus ihnen gegeben hat, auch nur bis zum gewissen Punkt. Wehrt ihm nicht. Lasst ihn machen. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und jemand, der so wie dieser Mann, der da Dämonen ausgetrieben hat, in meinem Namen, auch jenseits von uns, von Gott spricht, der kann anschließend nichts Schlechtes von uns sagen. Das war der erste Text, auf den ich aus ganz anderem Anlass auf diesen Bibeltext gekommen bin. Die anderen. Wer sind die anderen? Und an dieser Stelle habe ich halt jetzt aufgrund dessen, dass auch wenig Zeit ist, ohne große Umschweife gleich mal gesagt, an welcher Stelle das uns treffen könnte. Wenn wir so ein bisschen auf die anderen runtergucken. Dann, ich springe ein bisschen hin und her zwischen den beiden Bibeltexten. Dann ist die Frage aufgetaucht, ja gut, wer sind denn die geringsten Brüder Jesu? Also mit Brüdern Jesu haben ja wir als Brüdergemeinden auch so unsere Schwierigkeiten. Wir können also nicht sagen, dass Jesus unser Bruder ist. Das sind also oft lange verkündete Worte. Und das hat also auch mit Sicherheit irgendwo eine Berechtigung, dass wir Jesus als den Sohn Gottes, als unseren Herrn und Erlöser nicht auf unsere Ebene runterziehen können. Völlig klar. Aber wir dürfen auch zur Kenntnis nehmen, dass Jesus selbst von seinen geringsten Brüdern spricht. Jetzt gibt es große theologische Diskussionen, wer sind die geringsten Brüder Jesu? Sind es die Kinder? Gibt es Theologen, die meinen, das sind die Juden, weil ja die Jesus ans Kreuz geschlagen haben und deswegen also nur mit Mühe und Not gerettet werden können. Wer sind die geringsten Brüder? Das erklärt Jesus. Und dabei sind wir oben bei den beiden oberen Worten, indem er deutlich macht, die geringsten Brüder Jesu sind diejenigen, die Hilfe nötig haben, die Hilfe gebrauchen. Und das kann also durchaus innerhalb der Gemeinde sein, das kann innerhalb der evangelikalen Welt sein, innerhalb der Christenheit sein, aber das geht auch ein Stück, ein weites Stück darüber hinaus. Wer sind die geringsten meiner Brüder? An der Stelle merkt ihr, sind wir jetzt ganz glashart an unserer Gegenwart dran. Natürlich haben wir berechtigterweise Angst vor Islamisierung des Abendlandes. Natürlich haben wir berechtigterweise Angst vor dieser Kultur, die im Koran niedergeschrieben ist und die dort also wirklich manifestiert, deutlich macht, dass alle, die dem Propheten nicht nachfolgen, getötet werden sollten, verfolgt werden sollten. Und wir haben berechtigterweise unsere Skepsis, wenn wir an den weltweiten Islam denken. Ich habe es vorige Woche bei uns in Hammerbrücke schon mal gesagt, aber es ist auch so, dass viele von den Leuten, die jetzt hier in Deutschland vor unserer Tür stehen, und ich bin mir bewusst, dass es Missbrauch gibt, auf jeden Fall, aber dass viele von denen zu den verfolgten Christen in Syrien gehören und zu den verfolgten Christen im Irak gehören, die dort von der IS niedergemetzelt wurden oder deren Angehörige niedergemetzelt wurden. Und jetzt bin ich also ganz eins mit denen, die meinen, die geringsten Brüder, das sind die Kinder. Natürlich sind es auch Kinder, die dabei sind. Wir allein im Vogtlandkreis haben jetzt schon etwa 30 Minderjährige, die bei uns durchs Vogtland gezogen sind. Und das sind also nicht die, die zugeteilt werden, sondern die, die von irgendeiner Polizeistreife auf der Autobahn oder wo auch immer zufällig aufgefangen werden. Circa 30 Minderjährige, die völlig allein aus Tausenden von Kilometern hierher kommen und Hoffnung haben, dass sie geholfen bekommen. Also an dieser Stelle komme ich an diesem Bibeltext nicht vorbei, wenn ich über die geringsten Brüder Jesu nachdenke. Das sind diejenigen, die Hilfe brauchen. Kinder, Erwachsene, Kranke, Notleidende, aus welchen Gründen auch immer. Wir dürfen uns auch fröhlich zurückerinnern an manches, was wir schon in Hilfestellung tun konnten, auch als Brüderbewegung, wenn ich also allein an die etwa 40.000 Tonnen Hilfsgüter denke, die wir nach Osteuropa gebracht haben seit der Wende, dann ist das doch was. So, und dann kommt jetzt natürlich das heißeste Thema von allem. Ich habe hier Zukunft und Ewigkeit geschrieben, es gibt noch einen Begriff. Das ist der Begriff Lohn. der uns ja überhaupt nicht in unser Heilsdenken hineinpasst. Martin Luther hat den Jakobusbrief, in dem also davon die Rede ist, dass der Glaube auch Werke hat, als die strohne Epistel bezeichnet, also mit der er nichts anfangen konnte. Und ich kann den Hintergrund von ihm natürlich gut verstehen, wenn man also an das tiefste Mittelalter denkt, an Katholizismus mit Werkgerechtigkeit, mit Kaufen von Anteilen, damit man in den Himmel käme, mit Beichten, die dann also auch nur, wenn sie oberflächlich geschehen sind, sofort alles geklärt haben sollten, was es zu klären gab, dann verstehe ich das schon. Und als Martin Luther den Römerbrief entdeckt hat, unterkannt hat, dass es allein Rechtfertigung aus Glauben gibt, dann ist das freilich die Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Und das ist auch die Botschaft, Gott sei Dank, die einzige Botschaft, die uns gilt. Denn wenn wir mit unseren Werken gerechtfertigt werden wollten, hätten wir keinerlei Chancen. Keinerlei Chancen. Aber nun stoßen wir auch an solche Texte wie die, das heißt hier im Markus-Evangelium, Kapitel 9, in diesem Vers 41 steht, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird in meinem Namen, weil ihr Christus angehört, der ist jetzt freilich an die anderen gedacht, die uns einen Becher Wasser geben. Wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Mir hat mal jemand am Rande dieser großen Hilfsgütertransporte, die wir gemacht haben, gesagt, Frieder, du hast dir aber schon ganz schön Lohn für den Himmel gesammelt. Da dachte ich, das passt nicht. Das passt nicht. Darum geht es ja nicht. Uns geht es ja nicht so, wie es die Zeugen Jehovas meinetwegen denken, dass wir meinen, wir müssen Leistung, 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 Leistung bringen, ohne zu wissen, wie viel Leistung wir eigentlich bringen müssen, um dann in den Himmel zu kommen. So ist es wirklich nicht. Aber das Fantastische ist, Jesus spricht hier davon, wenn er jemandem, der Kleinen, da hat er also an die Kinder gedacht, in diesem Text im Markus-Evangelium, einen Becher Wasser zu trinken gibt, dann gibt es dafür Lohn. Und noch heißer ist es in dieser zweiten Rede, die ich gelesen habe, in dieser Endzeitrede Jesu aus dem Matthäus-Evangelium, wo er also die Böcke, die andere Übersetzung reden da von Ziegenböcken, von den Schafen scheidet. Die wurden also das ist ein Bild, das Jesus aufgreift. Damals im Orient wurden die Ziegen und die Schafe in einer Herde miteinander geweidet am Tag und in der Nacht wurden die auseinandergenommen. Also ich habe nachgelesen, es ist tatsächlich im Hebräischen das Wort für Ziegenböcke, das da steht, was hier bei uns nur mit Böcke übersetzt ist. Und dann leuchtet das auch ein, denn ich sage mal, wenn man so eine Herde von 1000 Schafen hat, wird es schwierig sein, jeden Abend rauszusortieren, was männliche und weibliche Schafe sind. Aber zwischen Ziegenböcken und Schafen kann man unterscheiden. Und Jesus gebraucht jetzt dieses Bild und sagt, Leute, die Böcke, die nehme ich jetzt einfach mal als Sinnbild für die, die mich hungern, dürsten, frieren, und was weiß ich, was alles gesehen haben, notleidend, hilfsbedürftig und die nicht geholfen haben, für die Diakonie und Hilfeleistungen ein Fremdwort war, die kommen zur Linken. Und diejenigen, die mich hungern, dürsten, Hilfeleistung nötig haben, gesehen haben und die mir geholfen haben, das sind die Schafe, die kommen zur Rechten. So weit, so gut. Aber das Verrückte ist der letzte Vers, den ich auch gelesen habe im Matthäus-Evangelium, Kapitel 46 und vorher den Vers 40. 46, und diese werden hingehen in die ewige Bein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Hier hat man doch tatsächlich den Eindruck, dass ewiges Leben in irgendeiner Form auch etwas mit dem zu tun hat, was wir hier tun. Und zwar den geringsten Brüdern Jesu, den anderen, die uns zu fremd sind, scheinbar gibt es eine Spannung zwischen reformatorischem Denken, zwischen Römerbrief und diesen Texten, diesen Worten Jesu. Wir haben es vorhin gesagt, wir wollen auf die Worte Jesu hören, diesen Worten, die Jesus selbst gesagt hat. Wenn wir alles verstehen könnten, was Gott sich so in seinem Wesen denkt, dann wären wir Gott. Ich will damit vielleicht einen schwachen Trost loswerden, dass wir nicht alles verstehen können. Alles kriegen wir nicht hin. Aber wir sollten beide Botschaften hören. Es gibt Errettung allein aus Glauben. Und der Schächer am Kreuz, also der da mit Jesus gekreuzigt war, der hat weiter nichts gemacht, als gesagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Der hat also nicht mal diese Worte gebraucht, vergib mir meine Sünden. Und Jesus hat gesagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist natürlich wahr. Rettung allein aus Glauben, allein dadurch, dass wir den Namen des Herrn anrufen. Aber es gibt auch die Aussage, dass es Konsequenzen hat, wenn wir selbstherrlich über andere die Nase rümpfen, wenn wir selbstherrlich am Elend anderer vorbeigehen. Und ich will es einfach nochmal betonen, so begann dieser zweite Bibeltext im Matthäus-Evangelium. Wenn der König in seinem Reich auf dem Thron sitzt, dann wird er diese Unterscheidung machen zwischen denen zur Rechten und denen zur Linken. Nun ist das keine Botschaft, die uns Angst machen soll, überhaupt nicht, sondern die uns motivieren soll. Motivieren, auch über unseren Tellerrand, Horizont hinauszudenken, sei es gemeindetechnisch, über unsere Geschichte hinauszudenken oder auch angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor denen unser Volk im Moment steht. Ein letztes positives Wort dazu. Manche von euch kennen den Ralf Kemper in Altena-Dahle. Der hat in seinem Haus einen Syrer wohnen, so ein Flüchtling. Und der hat ihm gesagt, also Ralf, du darfst wissen, die ganz scharfen Moslems, die kommen nicht nach Deutschland. Denen seid ihr viel zu verweltlicht und zu radikal. Also das ist mein kleiner Trost. Aber jetzt bin ich wieder bei meinem Text. Auch die gehören zu den Geringsten der Brüder Jesu. Auch denen gilt die Botschaft, dass es nur einen Weg gibt. Dass es nur eine Tür gibt und dass es Jesus Christus selbst ist. Wollen wir diese Botschaft hören und einfach gucken, welche Chancen gibt uns Gott, an dieser oder jener Stelle aktiv zu werden. Ich freue mich, dass es andere gibt und ich freue mich, dass es auch geringste Brüder Jesu gibt. Das klingt natürlich auch ein bisschen hochmütig, ne? Als ob wir nicht die Geringsten seien. Möglicherweise sind wir es auch, die Geringsten, mit unserem Background, den wir haben, mit den Dingen, die uns schiefgegangen sind, wo wir jeden Tag auch wieder mal schuldig werden oder was auch immer. Wollen wir froh und dankbar sein, dass Jesus sich um die Geringsten kümmert, denn sonst hätten auch wir keine Chance.
Sieg.